Es gibt bei Kindern mit ADHS beispielsweise oft Veränderungen im Mikrobiom, Veränderungen der Bifidobakterien, vielleicht auch Clostridien, die eine Rolle spielen können. Und logischerweise ist natürlich der beeinflussende Faktor Ernährung hier nicht von der Hand zu weisen. Und wenn wir über das Gehirn sprechen, und deswegen spielt der Darm hier natürlich auch wieder eine Rolle, brauchen wir gewisse Nährstoffe, die aufgenommen werden müssen, um Gehirnstrukturen bilden zu können.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
ADHS. Überhypte Diagnose oder gut erforschtes Störungsbild? Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode hier bei den Health Nerds. Und Leute, Kompliment, danke. Wir verneigen uns vor so vielen Nachrichten zu diesem Thema. Ich hatte am Anfang, Matthias, ein bisschen Sorge, dass wir damit vielleicht wirklich nur eine kleine Gruppe aus unserer Community ansprechen. Vielleicht auch nur die Gruppe der Eltern und auch nur die Eltern, die irgendwie der Meinung sind, meine Kinder sind irgendwie hyperaktiv, vielleicht haben die ADHS, aber siehe da, es haben sich bei uns so viele Leute gemeldet mit ihren Fragen hier in der Sprechstunde. Und da geht es natürlich auch um Kinder, kommen wir gleich dazu, aber es geht auch um viele Fragen, die eben auch Menschen im Erwachsenenalter mit ADHS betreffen. Warum war dir vorher klar, dass das Thema so gut funktioniert, dass das so gut Anklang findet bei uns in der Community?
Nee, weil, guck mal, weil es auf der einen Seite schon mal alle die betrifft, die selbst Kinder haben und sich vielleicht über das Thema schon mal Gedanken gemacht haben. Und weil ich glaube, durch mehr Aufmerksamkeit auf das Thema, viele auch selbst bei sich vielleicht von diesen Symptomclustern etwas bei sich finden und entdecken und natürlich Nachfragen stellen oder vielleicht auch hier durch die Aufmerksamkeit auch schon mal Fragebögen gemacht worden sind oder ähnliches. Und wie wir es ja auch, glaube ich, ganz gut herausgestellt haben, neben der klinischen Diagnose und der diagnostischen Möglichkeiten und herauszufinden, ist es ADHS ja oder nein, gibt es eben doch auch Einflussfaktoren aus der Umwelt, die entweder bei bestehendem ADHS Symptome verstärken können oder durch unsere moderne Lebensweise dazu führen, dass vielleicht auch Symptome entstehen. Und dann sind wir, wie häufig schon erwähnt, in der Hauptfolge einem veränderten Belohnungssystem, so könnte man sagen. Und diese Veränderung im Belohnungssystem durchaus meinen Dopaminstoffwechsel mit beeinflusst. Und dann sind es ADHS-ähnliche Symptome, die mich mit begleiten. Mhm. Und von daher war mir relativ klar, dass das ein Thema ist, was die Community interessiert. Plus, ich bin ja auch immer offen und freue mich sehr darüber, wenn wir Nachrichten bekommen. Also wir kriegen ja auch Nachrichten, die nicht nur Fragen sind, sondern Nachrichten, wo auch klar geäußert wird, ey, das Thema interessiert mich, könnt ihr dazu mal etwas machen?
Absolut. Und da haben wir zum Beispiel auch, das können wir gleich schon mal vorwegnehmen, Marie hat uns eine Nachricht geschrieben, über die sprechen wir gleich noch, aber sie hat zum Beispiel geschrieben, eine Folge über Autismus würde mich auch mal interessieren. Ja, und auch da gibt es Parallelen oder Dinge, die vielleicht mit ADHS oder mit den Symptomen sich überschneiden. Insofern, Autismus, haben wir uns mal notiert, ist durchaus ein Thema, was wir hier bei den Health Nerds auch mal besprechen können. So, jetzt aber direkt rein. Ihr wisst, ihr könnt uns immer eure Fragen rüberschicken per E-Mail podcast@artgerecht.com oder am allereinfachsten bei Spotify, wenn ihr uns über die Handy-App von Spotify hört. Da könnt ihr uns unter jede Folge, die ihr hört, direkt einen Kommentar hinterlassen, damit also auch eure Frage. Oder na klar, über Social Media, Instagram, Facebook, über die Kanäle von Artgerecht. So, die Nachricht, die uns jetzt erreicht hat, kommt von Sophia per Instagram Direct Message. Sophia schreibt, liebe Health Nerds, tolle Folge, ich habe viel gelernt und habe eine ganz einfache Frage. Kann ADHS auch durch falsche Erziehung im Kindesalter entstehen? Viele Grüße, Sophia. So, wir hatten in der Hauptfolge vor allem, Matthias, erinnere ich mich, darüber gesprochen, dass, sagen wir mal, die erblich bedingte Komponente schon sehr dominant ist. Also du hattest, glaube ich, eine Zahl genannt, 70%.
70 bis 80%.
So, bleiben noch 30-20% oder 20-30% übrig. Kann falsche Erziehung zu ADHS führen?
Können wir eine ganz klare Antwort geben? Also vor allen Dingen auch mit der Begrifflichkeit, wir müssen jetzt keine, nicht nur auf einzelnen Wörter rumhacken, aber entstehen, da können wir ganz klar sagen, nein, also ADHS entsteht nicht durch eine falsche Erziehung, da muss sich auch keiner Gedanken machen. Mhm. Wir haben, wie du gerade schon erwähnt hast, wir haben zum einen diese neurobiologische Grundlage, das heißt, wir haben wirklich eine neuroentwicklungsbedingte, Achtung, hier kommt wieder der Begriff Störung, ne? Keine Stigmatisierung, sondern erstmal als neurobiologischer Prozess. Wir haben die genetische Komponente, wie du sie gerade schon angesprochen hast, und wir haben, wenn wir die Genetik haben, auch die Epigenetik und Umweltfaktoren und gerade in der frühen Entwicklung. Und je nachdem, was Sophia im Kontext der falschen Erziehung meint, also wir hatten dazu gesprochen, dass es natürlich gewisse Dinge gibt, die in der Schwangerschaft vielleicht passieren, Schwangerschaftsstress, Frühgeburten, Nikotin und Alkoholkonsum in der Schwangerschaft, auch schon davor, Veränderungen im Schilddrüsenstoffwechsel der Mutter, Sauerstoffmangel bei der Geburt. Also die Palette ist lang, so dass wir Auswirkungen, und das ist ja immer der entscheidende Punkt bei der Epigenetik, wir haben Umweltfaktoren, die am Ende des Tages dazu führen, dass Gene anders abgespielt werden. Und das ist nicht nur eine Momentaufnahme, sondern zieht sich eben auch ein Leben lang unter Umständen durch. Der Vorteil ist, epigenetisch natürlich immer zu verstehen, hier gibt es natürlich Spielraum der Intervention. Das heißt, man könnte den Körper oder die Gene dazu bringen, auch anders an- und abgeschaltet zu werden, je nachdem. So, und dass Erziehung also ADHS auslöst oder entstehen lässt, das nicht. Aber durchaus Erziehung und das Umfeld beeinflussen stark Symptome, die beispielsweise sichtbar werden können oder auch wie gut ein Kind damit umgehen kann. So, also simple Beispiele, wenn ich über eine klare Struktur spreche, über Lob, über Bewegung, über Unterstützung, je nachdem, was man in der Erziehung eben mit anbietet, dann vereinfacht ausgedrückt, habe ich vielleicht auf die Symptome einen abmildernden Effekt. Kinder lernen Strategien, das gehört mit dazu. Und das komplette Gegenüber im Erziehungskontext, chaotisches, inkonsequentes Umfeld, hohe Stressbelastung bei den Eltern, das sich mit übertragen könnte, wäre dann ein Faktor, was Symptome durchaus mit verstärken könnte. So, das heißt, Erziehung spielt eine Rolle. Mhm. Und vielleicht, wenn wir das nochmal aufgreifen und die uns jetzt zuhören, wir hatten am Anfang der Hauptfolge ja auch ein bisschen dazu gesprochen, der Titel sagt es ja schon, ist es jetzt sehr gehypt oder bilden sich das alle nur ein? Und da haben wir ja klar gesagt, nein, das ist nicht der Fall. Aber wenn es natürlich Auffälligkeiten gibt, erstmal nur Auffälligkeiten, die nicht konsistent sind in der Symptomatik, das war der entscheidende Unterschied bei ADHS, ja, das ist konstant ein Thema, nicht nur mal. Also es ist nicht irgendwie ein Entwicklungssprung, eine Entwicklungsstufe, die ein Kind durchlebt, dass es dann ADHS-ähnlich wirkt, aber das vielleicht nicht eindeutig ist. So, und deswegen gibt es so mit Blick auf so ein Missverständnis des unerzogenen Kindes, also nur weil ein Kind aktiv oder unruhig ist oder trotzige Phasen hat, ist es nicht automatisch ein Kind mit ADHS. Und umgekehrt sehen wir es eben auch, Kinder mit ADHS werden dann oft als unerzogen eingestuft, weil sie eben Schwierigkeiten haben in der Regulation, Regeln einzuhalten oder sich dem auch anzunähern, Aufmerksamkeit, Impulsivität, die Symptomcluster, die wir da auch schon mit besprochen haben. So, das heißt nicht, dass Erziehung keine Rolle spielt, ob nun ADHS besteht oder nicht, aber auslösen tut es definitiv nicht.
Matthias, direkt weiter mit der nächsten Frage und da springen wir zur Marie, die uns geschrieben hat. Liebe Health Nerds, ich habe mich schon öfter mit ADHS auseinandergesetzt, in Klammern. Ich bin Grundschullehrerin. Und neben ADHS ploppt auch immer öfter das Stichwort Autismus auf, was sich ja teilweise mit Symptomen von ADHS überschneidet. Wie steht ihr zu der Ansicht, dass unsere heutige Lebensweise, vor allem Ernährung, zu Symptomen von ADHS und Autismus führen und eine spezielle Diät die Symptome abschwächen oder sogar ganz abschalten können? Eine Folge über Autismus wäre auch super. Liebe Grüße, Marie. So, Autismus haben wir gerade schon gesagt. Marie ist ein super Tipp, das haben wir auf jeden Fall uns mal notiert. Also das Thema Ernährung fasse ich jetzt mal unter Lebensweise zusammen, so hat sie es ja auch genannt, heutige Lebensweise Ernährung ist im Grunde ein Thema, was wir auch in der Hauptfolge schon besprochen haben, aber lass es uns für Marie und für viele draußen an den Kopfhörern nochmal zusammenfassen. Wie entscheidend ist diese Komponente wirklich? Wie stark kann ich Symptome, wenn ich unter ADHS leide oder diese Diagnose habe, wie stark kann ich das wirklich mit dieser Komponente Lebensweise und Ernährung beeinflussen?
Naja, ich glaube, wer uns hört, weiß und kennt auch schon einige der Verbindungen zwischen Darm und Gehirn. Also Darmgesundheit beeinflusst die Gehirnfunktion in jedwede Richtung und Störungen gerade auf Ebene des Mikrobioms oder Veränderungen führen gerne auch zu neuropsychiatrischen Symptomen. Sowohl bei ADHS als auch Autismus und Autismus-Spektrumstörung machen wir dann gerne nochmal gesondert und insgesamt. Bei ADHS waren wir bei den Kernsymptomen Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität. Bei Autismus-Spektrumstörung betrifft es vor allem soziale Interaktion, Kommunikation, repetitive Verhaltensweisen. So, das sind Dinge, die mit dazugehören. Und es gibt gewisse Überschneidungen. Beide können zum Beispiel mit Ablenkbarkeit, emotionale Regulationsstörung, Dysregulation einhergehen, sensorische Empfindlichkeiten zeigen. Deshalb wirkt es häufig ähnlich bei, und das ist der entscheidende Punkt, das schon mal für die Folge, wenn wir es machen, unterschiedlichen Ursachen. So, und wenn wir jetzt auf das Darmthema eingehen, und da müssen wir uns einfach drüber im Klaren werden, wir haben genetische Faktoren, wir haben epigenetische Faktoren und den Darm können wir nicht außen vor lassen. Die Hypothese zu sagen, okay, wir lösen mit Ernährung alles und es ist ein reines Darmthema, bin ich persönlich eher etwas zurückhaltender. Ist es ein Ansatzpunkt bei ADHS und vor allen Dingen auch bei Autismus-Spektrum-Störung? Auf jeden Fall. Das würde ich relativ klar sagen. Das heißt, es gibt bei Kindern mit ADHS beispielsweise oft Veränderungen im Mikrobiom, Veränderungen der Bifidobakterien, vielleicht auch Clostridien, die eine Rolle spielen können. Und logischerweise ist natürlich der beeinflussende Faktor Ernährung hier nicht von der Hand zu weisen. Und wenn wir über das Gehirn sprechen, und deswegen spielt der Darm hier natürlich auch wieder eine Rolle, brauchen wir gewisse Nährstoffe, die aufgenommen werden müssen, um Gehirnstrukturen bilden zu können, umbauen zu können. Und das ist dann ja auch egal, ob ich eine, nennen wir es mal, Vorerkrankung oder genetische Disposition habe, die Stoffe, die Substanzen werden trotzdem benötigt. Und wenn ich dann Ernährung und Darmgesundheit kombiniere mit psychotherapeutischen Ansätzen, dann komme ich wirklich in ein gesamtes Bild rein und da macht es durchaus Sinn, das als Baustein, als wichtiger Baustein mit einzubauen, als alleinige Ursache sehe ich das ehrlicherweise nicht. Das wäre dann auch zu kurz gegriffen. Aber es ist ein Ansatzpunkt, der heutzutage, und deswegen erstaunt es dann viele, vielleicht zu kurz kommt. Ja? Also das heißt, da steckt definitiv viel drin und auch noch viel Forschungsbedarf drin, um dann final sagen zu können, okay, haben wir vielleicht spezifische probiotische Unterstützung, die sich hier anbieten können, die vielleicht auch in der fetalen Entwicklung, also intrauterin, ein Problem schon dargestellt haben.
Gibt es Untersuchungen, Matthias, ob es beispielsweise in der Tierwelt, bleiben wir mal bei den Primaten, bei den Affen, sowas wie ADHS gibt oder anders gefragt, bei uns Urmenschen, wenn wir mal 100, 200.000 Jahre zurückgucken, gab es da ADHS?
Also wenn wir es auf ADHS beziehen, können wir relativ klar sagen, muss es. Also bei der genetischen Häufung muss es ein Thema gewesen sein und das sind ja auch, wenn wir eine evolutionäre Perspektive einnehmen, was waren dann die Kernsymptome? Also ein veränderter Dopaminstoffwechsel, der gerade eben das Belohnungssystem mit beeinflusst. Das Thema rund um Impulsivität, das heißt auch, gibt es vielleicht einen gewissen Vorteil in bestimmten Populationen? Gab es den vielleicht für verschiedene Verhaltensweisen? Also es wird schon ein Thema gewesen sein. Aber, und das muss man natürlich auch sagen, gerade bei neurologischen Krankheitsbildern oder Veränderungen, die dann auch gerne mit unserem lieben großen präfrontalen Kortex einhergehen. Das ist nun mal wirklich der Unterschied zu anderen Primaten, der in dieser Ausprägung, in der Neuronendichte, in dieser Vernetzung so nicht besteht. Also es ist schon auch an vielen Stellen etwas Menschtypisches. Das gilt übrigens auch für viele der neurodegenerativen Erkrankungen. Ja, das heißt, dass wir so eine Art der Veränderung haben. Wir haben ein fantastisches Gehirn, wo sich der Weg der Evolution für entschieden hat. Das ist nicht zu bevorzugen zu anderem. In der Evolution geht es nicht um besser und schlechter, sondern was setzt sich letztendlich durch. Und diese Hirnentwicklung hat aber auch Kosten, die Auswirkungen haben. Das könnte man quasi bei ADHS auch mit übertragen und für andere neurodegenerative Erkrankungen auch.
Spannend, sehr, sehr spannend. Also das heißt, ohne dass wir zu weit abschweichen, aber sowas wie Alzheimer-Erkrankungen, Demenz findet man bei Tieren dann wahrscheinlich eher weniger.
Ja, auch Erkrankungen wie Multiple Sklerose beispielsweise, wenn wir mal so im zentralen Nervensystem auch bleiben, da haben wir immunologische Komponenten mit dabei, die schon eher sehr, sehr menschspezifisch sind.
Super. Die nächste Frage kommt von Noemi. Liebes Health Nerds Team, herzlichen Dank für die neueste Folge zum Thema ADHS und die ausführlichen Informationen. Ich bin 34 Jahre jung und habe erst vor einem Jahr die Diagnose ADHS bekommen. Spannend, Matthias, weil, haben wir ja gesagt, also gefühlt ist das etwas, was Kinder irgendwie bekommen oder junge Kinder, Jugendliche. Also sie mit 33 Jahren die Diagnose ADHS bekommen. Weiter geht's. Sie schreibt, in eurem Podcast ist mir einiges klar geworden, weshalb ich mich in meinem Leben so verhalte, wie ich es tue. Bewegung gehört schon seit Kindheit für mich zu den Grundbedürfnissen, egal ob nun Triathlon, Ultramarathon oder Krafttraining. Wow. Respekt. Mhm. Besonders habe ich hingehört, als es um Kältetherapie ging. Nun macht es durchaus Sinn, dass Eisbaden und kalte Duschen bei mir zum täglichen Programm gehören. Vermutlich auch eine Form der Therapie. Jetzt meine Frage. Da geht es um das Thema Hyperfokus. Diesen Zustand kenne ich, jedoch auf unerwünschte Situationen bezogen. Also der Fokus mehr auf Grübeln, Zerdenken oder auf das Wälzen von Problemen. Wie kann ich meinen Hyperfokus von den Problemen weglenken und diese Energie für lebensdienlichere, kreativere Dinge nutzen? Was denkt ihr, gibt es da eine Möglichkeit, die ich ausprobieren kann? Herzliche Grüße, Noemi. So, das müssen wir einmal nochmal kurz in die Erinnerung rufen. Hyperfokus hattest du angesprochen. Das ist ein Thema, was bei ADHS auftreten kann, dass Menschen mit ADHS zwar scheinbar, sagen wir mal, sehr hyperaktiv sind, tausend Dinge gleichzeitig machen, sich nicht fokussieren können auf eine Sache, aber es gibt eben auch das Gegenteil, dass sie auf eine Sache, die ihnen zum Beispiel sehr viel Spaß macht oder eine Sache, die sie irgendwie antreibt. Im Geschäftlichen gibt es so Themen bei Unternehmern mit ADHS, dass die sich so in eine Sache festbeißen können und so einen Hyperfokus auf ein so ein Detail legen oder auf ein so ein Thema und da dann natürlich überperformen, weil sie wahnsinnig viel Zeit und Energie in dieses Thema lenken. Im besten Fall, wenn wir jetzt beim Thema Unternehmer bleiben, hat es einen positiven Impact, weil man vielleicht seine Firma voranbringt, ein Thema entwickelt, entdeckt, was andere nicht machen. Und da, glaube ich, will Noemi hin. Also wie kann sie quasi ihren Hyperfokus, der offenbar auf eher negative, auf Probleme gelenkt ist. Wie kann sie den umlenken in kreative, in positive, in lebensdienliche Dinge, wie sie geschrieben hat?
Hier nochmal zum Verständnis, du hast es schon, finde ich, sehr gut auch zusammengefasst. Wir reden hier ganz häufig immer im Kontext des dopaminergen Systems im Gehirn. Wir hatten gesagt, es geht nicht nur rein, wenn die so definierte Dopaminhypothese, also es ist kein reines Mangelthema, sondern wie wir gesagt haben, vielleicht gibt es Polymorphismen, die Dopamin zu schnell aus dem synaptischen Spalt abtransportieren oder Rezeptoren nicht gut funktionieren. Das hat im Endeffekt in diesen Hirnarealen, ventrales Tegmentum, Nucleus accumbens und präfrontaler Cortex, im Phänotyp in der Auswirkung, dass man sich relativ schlecht fokussieren kann. Und in diesem Hyperfokus scheint es einen Mechanismus zu geben, dass es dann eben doch gut funktioniert. Die normalen Reize, also das Gehirn bei ADHS, reagiert zu schwach auf langweilige, in Anführungsstrichen langweilige Reize, aber überstark auf hoch emotionale oder stark assoziierte Reize. Und das gilt dann unter Umständen auch so für negative Gedanken. Ja, das heißt, Grübeln oder Probleme können wie eine Art, man könnte es wie so einen emotionalen Magnet nennen. Ja, und die Dopaminachse bleibt dann in einer Schleife hängen. Sondern ist dieser Hyperfokus nicht unweigerlich, ich hoffe, das hatten wir in der Hauptfolge auch so gesagt, nicht unweigerlich ein Geschenk, sondern eine verstärkte Fixierung des dopaminergen Netzwerkes. Und es kann sich dann entweder auf hilfreiche oder unproduktive Dinge richten. So, und so wie es Noemi erzählt hat, geht es hier eher um das Thema Grübeln. Also warum ist Grübeln so fesselnd, könnte man sagen. Und da hatten wir nochmal zwei andere Systeme. Ihr erinnert euch, dieses Default Mode Network, was quasi aktiv ist, wenn wir tagträumen, also tagträumen, erinnern und auch grübeln. Und dann spezifisch für Aufgaben gibt es das Task Positive Network. Also aktiv bei Aufgaben, Kreativität und Handlung. Und was war es nochmal bei ADHS? Beide Systeme laufen parallel. Das ist der große Unterschied. Und im Normalfall, in Anführungsstrichen, aber ist es so, DMN, Default Mode Network, ist aktiv. Wir grübeln, tagträumen, erinnern uns. Das andere wird inhibiert und andersrum. Und dann kann natürlich ein Gedankenkarussell, wenn beide aktiv sind, dazu führen, dass quasi Handlungsnetzwerke blockiert werden. So, und wenn ich jetzt diesen Hyperfokus umlenken möchte, dann könnte man überlegen, welche Techniken wären möglich. Also ich habe mir mal so ein paar Dinge überlegt. Wenn wir beispielsweise den Körper als Schalter wahrnehmen würden, dann spielt unter anderem Bewegung, und das passt ja bei ihr auch ganz gut mit rein, Laufen, Krafttraining, Triathlon, das, was auch schon gemacht wird, könnte dann eine sinnvolle Maßnahme sein, um diesen Wechsel zwischen Default Mode Network und Task Positive Network von außen herbeizuführen. Ja? Darüber hinaus Mikrobelohnungen zu schaffen, ja, also auch in diesem Hyperfokus-Modus zu versuchen, kleine Belohnungsanreize zu setzen. Das sind gerne, wird dann sowas verwendet, so wie Gamification-Möglichkeiten oder ein Beispiel. Ich will aus diesem Modus rauskommen und man nimmt verschiedene Techniken wie zum Beispiel Schreiben, Dinge aufschreiben. Ja, das heißt, Gedanken schriftlich rauszuziehen, wäre nämlich so eine Technik. Externalisieren, das entlastet das Arbeitsgedächtnis, verhindert, dass man in diese Grübelschleife eigentlich reingerät. Und jetzt kommt diese Mikrobelohnung im Nachgang. Ich mache das, Und ist, für ein ADHS-Gehirn ist es dann schwierig, und man sagt, warum soll ich das tun? Aber ich mache das und danach mache ich etwas, was für mich eine Belohnung ist. Also ein Musikstück beispielsweise anhören oder eine bestimmte Bewegung durchführen, gerade das, wenn man sportlich aktiv ist. Mhm. Und ein Punkt, den ich auch immer wieder mit hinzunehmen würde, aus dieser Schleife rauszukommen, das heißt andere Informationen, Interozeption sich wahrnehmen zu können. Also eine Technik beispielsweise wie so Achtsamkeitsübung Bodyscan, durch den Körper durchfahren, den Fokus umlenken und diese Vermittlung zwischen den Hirnarealen möglichst gut mit anzusteuern. Und das kann ich dann auch wieder mit einer Mikrobelohnung quasi mit unterstützen. Das nur mal so als erste Ideen davon, um da rauszukommen. Und Ziel ist einfach nicht, den Hyperfokus abzuschalten, sondern bewusst umzulenken. Und das Gehirn hat einfach in dem Fall diese hohe Fähigkeit, extreme Aufmerksamkeit zu bündeln. Und mit einem geeigneten Training, das passiert vielleicht nicht von jetzt auf gleich, aber sowohl auf körperlicher Ebene, auf dieser Belohnungsebene, auf der Achtsamkeitsebene, kann die, ich sag mal, die Energie in kreative Projekte verschoben werden.
Also, Noemi, du siehst, es ist nichts, was man auf Knopfdruck einfach so umschalten kann und machen kann. Es ist Übung, es ist Training, es ist, sagen wir, ein in sich hineinhorchen, auf wie funktioniert mein Körper, wie reagiert er bei bestimmten Situationen. Und ich glaube, auch wenn ich Matthias dich jetzt richtig verstehe, versuch einfach in den positiven Dingen da einen Punkt zu finden, einen Fokus zu finden, wo du sagst, das ist es, das macht mir Spaß. Du hast von deinem wahnsinnigen Laufsport geschrieben mit Ultramarathon und Co. Da eben zu sagen, das ist es, das macht mir Spaß, da lege ich die Kraft, auch die gedankliche Kraft rein. Da versuche ich eben auch was Positives rauszuziehen für mich und versuche in den Dingen, wo ich eher merke, Moment, jetzt liegt mein Fokus gerade sehr auf etwas Problematischen, etwas Negativen, versuch dich da selber zu kontrollieren und zu merken, Moment, stopp, hier verschwende ich gerade Energie auf ein Thema, was ich eh nicht beeinflussen kann oder was es gar nicht wert ist vielleicht. Ja, also.
Und es geht um dieses, ich muss es da nochmal, um dieses Rausbrechende quasi und das Unterbrechende. Und ich denke, ich habe einige Techniken genannt, die man zumindest mal dem Ganzen einen Versuch geben kann und dann die weitere Entwicklung nochmal mit beobachten kann.
Super. So, Matthias, wir sind im Grunde schon wieder am Ende unserer Sprechstunde. Eine letzte Frage habe ich noch, vielleicht kriegst du noch eine schnelle Antwort hin. Der Marvin hat uns noch geschrieben bei Instagram, liebe Health Nerds, kann ADHS auch mit Hochbegabung zusammenhängen? Das ist natürlich immer so ein Ding, Eltern, die zappelige Kinder haben, die sagen dann gerne immer, ja, der ist hochbegabt, der ist schon viel weiter, deswegen das Gehirn explodiert da manchmal. Schnelle Antwort, kann das damit zusammenhängen?
Also da eine schnelle Antwort, ja, ADHS und Hochbegabung können zusammenhängen, aber sie sind eigenständige Phänomene. Grundsätzlich können hochbegabte Kinder, ähnlich wie ADHS-Kinder, wirken. Ne? Sie sind vielleicht schneller gelangweilt, sie stellen impulsiver auch vielleicht Fragen, sie sind unruhig, sie wirken verträumt. Aber bei der Hochbegabung sind die Probleme meist eher situativ und, wie wir es jetzt schon beschrieben haben, bei ADHS dann eher auch konstant. So, und dann gibt es, also wenn wir uns die Datenlage anschauen, bei etwa 10-15% der ADHS-Kinder auch eine Hochbegabung, die quasi mit festgestellt wird. Und da werden natürlich verschiedene Mechanismen mit in Verbindung gebracht, weil dieses Thema rund um Reizoffenheit, Sensitivität auf Neuheiten, dann sind wir wieder im Dopaminstoffwechsel. Und das betrifft es natürlich nochmal mit dazu. Kurz gesagt, ich kann nicht sagen, wenn ich eine Hochbegabung habe, führt es unweigerlich zu ADHS und andersrum genauso wenig. Jede ADHS-Patient oder jedes ADHS-Kind hat am Ende auch eine Hochbegabung, aber gewisse Verbindungen gibt es in dem Kontext schon.
ADHS, ein, wie ich finde, super spannendes Thema. Es gibt viele, viele Fragezeichen und ich weiß, es gibt viele verunsicherte Eltern und auch Erwachsene, die mit sich strugglen und denken, habe ich ADHS, haben meine Kinder vielleicht ADHS, habe ich in der Erziehung etwas falsch gemacht, liegt es an meiner Lebensweise, sind die Gene schuld? Ich hoffe, wir haben viele dieser Fragen hier in der Sprechstunde und auch in unserer Hauptfolge zum Thema ADHS klären können. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, hey, jederzeit her damit. Matthias und sein Team beantworten die auch gerne natürlich schriftlich. Was ich euch jetzt schon versprechen kann, heute in einer Woche gibt's ein neues, großes Hauptthema und vorher natürlich am Montag wieder unser Deep Dive. Leute, danke für eure, ja, wirklich sehr inspirierende Teilnahme hier an diesen Gesundheitsthemen. Es macht großen Spaß, mit euch in den Austausch zu gehen. Und Matthias und ich, wir haben schon gesprochen, wir müssen eigentlich irgendwann mal ein großes Community-Treffen organisieren, irgendwo in Deutschland, wo wir alle irgendwie zusammenkommen und uns mal persönlich kennenlernen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Lasst uns gerne einen Kommentar da bei Spotify in den Kommentaren oder wenn ihr noch nicht die Glocke gedrückt habt und den Abonnieren-Knopf, dann macht das gerne. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin, bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet.
Ein All Ears on You Original Podcast.